Wie vielfältig ist denn Deutschland?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr vielfältig ist und viel vielfältiger, als die Leute das glauben.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
Und mein Gast diese Woche ist Simon Usifo. Der ist nicht nur Kreativmanager, sondern hat gerade das Buch People of Deutschland mit herausgegeben, in dem etliche Persönlichkeiten ihre Rassismuserfahrungen schildern.
Ich bin dazu übergegangen, als ich aus dem Ausland nach 10 Jahren nach Deutschland zurückgekommen bin und eine Wohnung gesucht habe, habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, ich probiere es mal mit Herr Simon. Größte Problem ist ja, wenn das Wort Rassismus fällt, sofort gehen die Alarmglocken, Alarmstufe rot, alle sind so, habe ich nichts mit am Hut, geh mir weg. Ich glaube, dass viele Länder in vielen Bereichen sehr viel besser sind, aber es auch einfach viel einfacher haben, weil sie viel kleiner sind. Also es ist immer einfach zu sagen, ja, aber in Dänemark ist das mit der Kinderbetreuung super. Ja, aber Dänemark hat so viele Einwohner wie der Deutsche Fußballbund Mitglieder. Das heißt, wenn Leute einem hinterherrufen, geh doch dahin zurück, wo du herkommst, schwierig, ne? Königswinter kann ich machen, aber ansonsten wird's blöd. Wenn man sich selbst nicht liebt, wird es schwierig, andere Menschen ins Herz zu schließen. Und ich glaube, bei Deutschland ist es so, Deutschland muss selbstbewusster werden, um wärmer zu werden, um menschlicher zu werden, um andere mehr geben zu können.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Simon, jetzt habt ihr gerade People of Deutschland veröffentlicht. Da sind insgesamt 45 Menschen drin. Kannst du sowas sagen wie, welche Geschichte dich am meisten, wenn das geht, überrascht hat? Gibt's die?
Leider hat mich in dem Sinne nichts überrascht, wobei ich würde vielleicht doch eine Geschichte herausheben, und nämlich die von Serpil Unvar. Die hat bei den rechtsterroristischen Anschlägen von Hanau ihren Sohn verloren. Und diese Geschichte, die sie mit uns teilt, ist eine Geschichte von schneller Vergebung und dann umschalten auf Aktivismus. Und ich glaube, wenn ich jetzt meine Tochter in so einem Anschlag verloren hätte, ich wüsste nicht, ob ich, auch wenn ich es natürlich intellektuell von mir erwarten würde, jetzt nicht in Hass zu verfallen, es so schaffen würde, so konstruktiv zu werden. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, was sie jetzt erschaffen hat und sich jetzt quasi einsetzt dafür, dass Menschen weitergebildet werden, um eben präventiv vorzugehen gegen Rassismus. Und das hat mich schon beeindruckt. Die anderen Geschichten leider sind nicht, weil ich die jetzt auch selbst erlebt habe alle, ne? Also es sind ja auch Sachen wie Morddrohungen oder so dabei bei Mola Adebisi. Aber leider haben sie mich nicht überrascht. Deswegen machen wir auch das Buch.
Kann sie in dem beschreiben, wie sie das geschafft hat, da also wirklich vergeben zu können?
Ich glaube, ein Aspekt, der sie getrieben hat, war dieses Prinzip, ihr Sohn ist erst dann tot, wenn man ihn vergisst. Und eben eigentlich ihre Liebe zu ihrem Sohn ist, glaube ich, der Treiber zu sagen, es macht keinen Sinn und es ist auch für nichts gut, aber dann soll es doch wenigstens doch noch irgendwo für die Gesellschaft Sinn stiften und so eine Art Verpflichtung zu verspüren, eben das jetzt ins Positive umzudrehen. Ne? Wahrscheinlich ist es das, aus Liebe zu ihrem Sohn und damit er quasi weiterlebt in diesem Aktivismus und er sozusagen auch mithilft, anderen Menschen in dem Sinne auch das Leben zu retten, in dem Sinne, ne?
Jetzt bist du gerade mit so einem Lächeln da, also vielleicht nicht drüber weggegangen, aber mit einem Lächeln zumindest gesagt, dass sich der Rest nicht überrascht hat. Die Aussage ist ja alles andere als schön, die dahinter steckt, ne? Weil es doch tatsächlich das ist, was du entweder zum Teil selbst erlebt hast oder einfach auch, weil man sich austauscht und sagt, ja, das sind die Erfahrungen, die sind leider in Anführungszeichen typisch.
Ja, also was mich schon überrascht hat, sind nicht die Geschichten, sondern wie akkurat wir alle das Gleiche erleben. Das ist schon etwas, was sehr beeindruckend ist. Weil wir haben schon diese Erfahrung, dass Menschen, die sich als People of Color oder als Schwarze bezeichnen, wenn man dann eine Geschichte erzählt, einfach natürlich eine ganz andere Empathie haben, weil sie sich quasi reinversetzen können. Aber dass Menschen einfach in so einer Frequenz 1:1 die gleichen Geschichten auch erzählen, teilweise, ne? Das ist schon leider sehr beeindruckend, nee, im negativen Sinne.
Simon Usifo kommt aus Bonn bzw. Königswinter im Rheinland. Er arbeitet mittlerweile in Amsterdam bei einer großen internationalen Werbeagentur. Und zusammen mit Martina Rink, die unter anderem in der Modebranche arbeitet, hat er nun eben das Buch People of Deutschland herausgebracht. Darin haben insgesamt 45 Persönlichkeiten ihre Geschichte und ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Darunter Moderator Mola Adebesi, Ex-Fußballprofi Hans Sarpay oder auch Rapper Eko Fresh. Auch Simon hat seine Geschichte aufgeschrieben. Dazu kommen wir gleich noch. Kannst du einmal aufzeigen, wie weit diese Bandbreite geht?
Ja, ich finde das eigentlich sehr gut in dem Buch, dass wir es geschafft haben. Naja, ich komme ja aus dem Marketing, wir denken immer in so Funnels, ne? Und es fängt immer bei Awareness an und hört dann bei Conversion auf. Und leider ist das für mich im Rassismus auch so. Und das ist ja eine sehr abstrakte Journey quasi für Menschen, die das nicht selbst erfahren. Aber ich würde mal anfangen, es hat nichts mit der Stärke zu tun, es ist nur subtiler. Also ich würde anfangen mit latentem Rassismus. Subtile Geschichten kann zum Beispiel anfangen bei, was man ja Othering nennt. Also sprich, man hat überhaupt keine böse Intention. Vielleicht ist man auch sogar nur neugierig und interessiert sich für etwas, was einem fremd erscheint. Und indem man zum Beispiel nicht nur fragt, woher man kommt, sondern wenn dann nicht die gewünschte Antwort kommt, nochmal nachfragt, woher denn jetzt wirklich. Ne? Und das ist zum Beispiel, was da verstehen viele nicht. Ja, aber was ist denn jetzt das Problem? Es ist ganz wichtig zu unterscheiden. Die erste Frage ist völlig legitim. Und dann kommt meistens sowas wie, ich komme aus Hamburg-Eppendorf oder ich komme aus dem Rheinland. Und das Problem ist, wenn es jetzt nur einmal passieren würde, ist es ja auch nicht schlimm, dass jemand nachfragt. Das Problem aber, was wir alle haben, ist, dass wir quasi ständig, permanent gefragt werden und durch diese Frage wird quasi unsere Identität reduziert auf das, was uns anders macht und das Verhältnis stimmt nicht mehr. Das heißt also, wir sind ja ganz normale Persönlichkeiten mit ganz vielen Aspekten und dann aber immer ständig dieses, du wirst daran erinnert, ja, also anscheinend, weil die anderen werden ja nicht gefragt. So.
Aber würdest du sagen, bei der ersten Frage, also auch bei der ersten Frage kann es ja schon, ich denke an sowas wie, ich kann dich fragen, wir begeben uns auf einen Kongress und ich sage, ey, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Dann sagst du Hamburg oder was auch immer. Ich kann aber auch fragen, wo kommst du denn her? Weißt du, schon die Tonalität der ersten Frage, weil du gerade sagst, die erste Frage kann ja noch okay sein, aber schon die Tonalität könnte ja schon auch, da könnte es beginnen.
Ja, also am Ende, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt mit der Tonalität, weil ich würde sowieso sagen, für mich persönlich jetzt, da muss ja immer jeder für sich selbst entscheiden, Kontext, Tonalität, die Haltung, wie jemand diese Frage rüberbringt, ist schon auch entscheidend dafür, wie ich mich dann fühle. Also man kann, aber das ist ja das Ding, es gibt ja auch manchmal Menschen, die sehr, sehr freundlich und höflich und aber du merkst einfach, dass sie dich mit anderen Augen sehen. Und dann ist es auch wirklich nicht so, dass man diesem Menschen jetzt böse ist, sondern man ist eigentlich mehr dem System dahinter böse. Oder die Tatsache, dass Menschen so konditioniert wurden, zu denken, da ist jetzt jemand irgendwie exotisch, weil er eine leicht andere Hautfarbe hat, aber Menschen, die eine andere Haarfarbe haben, werden ja auch nicht irgendwie anders angeschaut. Ne? Also wenn jemand rote Haare hat, also wahrscheinlich schon, vielleicht, das kann ich mir ja selbst nicht entscheiden, aber ich will damit sagen, da wird zumindest nicht diese Herkunftsgeschichte thematisiert. Ne?
Welche Facetten bildet ihr noch ab oder wo geht's sozusagen weiter in Anführungszeichen?
Alle wissen, in der Grundschule, und das ist natürlich auch so ein bisschen ein fragliches System, ne, dass man mit 10 Jahren irgendwie die Zukunft eines Menschen entscheidet, ob er studieren darf oder nicht. Das ist ja eigentlich, wenn man das im Ausland erzählt, die können das gar nicht glauben. Aber in der Grundschule ist es ja schon so, dass ich weiß gar nicht wie viele, da könnte man quasi so eine Excel-Liste machen mit so Strichzeichen, wer von diesen Menschen das erlebt hat, dass ihren Eltern empfohlen wurde, doch das Kind auf die Hauptschule zu schicken. Weil vielleicht irgendwie sprachlich was nicht so richtig war oder vielleicht auch nicht so weit entwickelt oder wie auch immer. Auf jeden Fall dieses direkte Übergehen, okay, ausländischer Name, ausländisch klingend, sofort keine Empfehlungen fürs Gymnasium oder Realschule. Das haben alle erlebt und dann haben sich entweder die Eltern dagegen hinweggesetzt, wenn man das Glück hatte, dass die Eltern dieses Selbstbewusstsein haben. Es gibt ja auch viele Eltern, die auch gerade vielleicht auch kulturell so einen riesen Respekt vor dieser Lehrerperson haben, dass sie dann nicht, ne, so. Aber das sind so diese Geschichten. Und dann geht's weiter. Fahrscheinkontrollen, Polizeikontrollen, Wohnungssuche, die Tatsache, dass man weiß, wenn man seinen ausländischen Namen benutzt, dann wird's einfach sehr, sehr, sehr viel schwerer. Ne, ich persönlich zum Beispiel, ich heiße Simon Usifo und ich bin dazu übergegangen, als ich aus dem Ausland nach 10 Jahren nach Deutschland zurückgekommen bin und eine Wohnung gesucht habe, habe ich irgendwann gesagt, ich glaube, ich probiere es mal mit Herr Simon anstatt Herr Usifo. Und also ich nehme meinen Vornamen und spreche ihn deutsch aus und verwickle die Leute quasi erstmal ein Telefongespräch, anstatt jetzt irgendwie über E-Mail irgendwas zu machen.
Aber das ist ja schon Energie, die du auch aufwenden musst. Ne? Das sind so Strategien, die man entwickelt, die Energie kosten und trotzdem ja, ich weiß nicht, ob das bei dir persönlich jetzt so ist, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ne? Aber so, ja, fühlt man sich dann noch als sich selbst oder betrügt man sich auch so ein bisschen selbst in der eigenen Identität? Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt sehr groß gerade ausgedrückt, aber du ahnst, was ich damit fragen will.
Ja, nee, natürlich. Also ich meine, natürlich vermisst sich auch mein Charakter, meine Persönlichkeit. Ich komme jetzt aus der Werbung, wir sind sehr gewohnt, AB-Testing zu machen. Wir testen, wie man mit Menschen engaged und dann die besseren Resultate rausführt. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, wenn ich das so mache, dann komme ich eine Runde weiter. Wenn ich dann meine weiße Frau noch mitnehme, noch besser und so weiter und so fort. Und irgendwann machst du dir das Leben halt leichter. Ja, ist eine riesen Energieleistung, aber es ist auch, du machst aus der Not eine Tugend. Ne? Es ist anstrengend, aber interessant ist ja auch überhaupt das ganze Prinzip, dass ich persönlich jetzt mich mit diesem ganzen Thema Rassismus, aber auch das Diversity, Equity, Inclusion eigentlich mein Leben lang nicht so richtig beschäftigt habe. Also zum einen, weil natürlich viele Menschen, wenn du die damit konfrontierst, dir das nicht abnehmen oder das ein bisschen beschwichtigen und sagen, naja, jetzt stell dich mir nicht so an, oder dann kommt direkt die Gegengeschichte, so ja, aber ich bin auch hier diskriminiert worden und so weiter und so fort. Also es ist keine Sensibilität für die systemische, für die strukturelle Komponente, und dann geht man natürlich drüber, und gerade wenn man jetzt eben nicht weiß, dass es da draußen so viele gibt, die genau das Gleiche erleben, dann denkt man sich, naja, vielleicht habe ich mir das tatsächlich ein bisschen vorgestellt und so weiter. Und dann hört man auf, drüber zu reden. Und dann kommt man irgendwann auch beruflich in die Situation, dass man sagt, naja, ich will jetzt auch ungerne, ne, weil wir bei Marketing sind, gebrandet werden oder gelabelt werden als der Quotenausländer und so weiter, sondern ich will ja über meine Performance Respekt. Und dann habe ich das weggeschoben. Ne? Und als George Floyd dann passierte, hat plötzlich die Mehrheitsgesellschaft sich viel mehr für das Thema interessiert. Und dann habe ich nochmal im Grunde genommen retrospektiv mein Leben analysiert und natürlich auch nochmal für dieses Buch überlegt, naja, was ist denn da alles passiert, und jetzt verdaue ich das quasi so ein bisschen.
Aber du hast für dich schon, wenn ich das richtig rausrühre, hast du für dich schon das Gefühl, das ist das erste Mal, wo du substanziell für dich in die Analyse eintrittst, wenn du das so sagst, so bis dann ist es eher, also dir werden ja Dinge auch passiert sein und dann gehst du irgendwie damit um, dann gibt es Coping-Strategien, Umgangsstrategien damit. Und jetzt ist wirklich nochmal diese Aufarbeitung an diesem Punkt in deinem ganz persönlichen Leben auch erreicht?
Ja, ich denke schon. Also weil es halt einfach, und das können sich Leute nicht vorstellen, ist es ja permanent, 24/7. Also ich kann ja meine Hautfarbe nicht, auch wenn ich das in meiner Geschichte so schreibe, weil ich gesagt habe, der Sport war für mich ein Fluchtort, weil es da wirklich nur um die Performance ging. Und da habe ich quasi meine Sportschuhe angezogen, meine Hautfarbe ausgezogen. Ne? Das war so der Effekt, den ich gespürt habe. Aber in Wirklichkeit kann ich den nicht ausziehen. Und deswegen ist es so, also Frank Young, der hat ja diesen Podcast Halbe Kartoffel, er spricht von Mückenstichen. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute, weil wir gerade dabei sind, so ein bisschen Spektrum aufzuzeigen. Also diese Geschichten, die wir jetzt gerade erzählt haben, die alle erleben, also dieses konstante unterschätzt werden auch. Ne? Also Martin Hürn zum Beispiel, promovierter Mensch, der Ex-Eishockey-Profi ist und ständig über wohin kommt, dann immer nur so, ja, sind Sie der Koch oder der Physio? Und der einfach nicht für voll genommen wird, obwohl er als Teil einer Mannschaft irgendwo auftritt. Also eigentlich ganz normaler Mitspieler ist. Also das sind alles so Geschichten, genau, die erlebt man so als Alltag, dass man natürlich sich in dem Moment nicht damit beschäftigt, weil dann würde man ja gar nicht mehr weiterkommen im Leben. Also man würde ja sich nur noch damit beschäftigen. Und deswegen ist es, glaube ich, eher so, dass viele in dem Buch auch schreiben, du trittst die Flucht nach vorne an, indem du einfach versuchst, durch Leistung zu glänzen, keine Probleme zu machen und einfach, ja, vielleicht auch so performant zu sein, dass man sich mit dem anderen gar nicht mehr beschäftigen muss, quasi. Also bei mir war das so persönlich, ich war Mittel- und Langstreckenläufer. Ich bin, keine Ahnung, ich bin für die U17-Nationalmannschaft gelaufen. Ne? Und trotzdem war ich irgendwie manchmal nicht deutsch genug. Aber dann fragt man sich, was muss man denn noch alles machen? Wahrscheinlich muss man einen Impfstoff entwickeln, um akzeptiert zu werden. Ja, aber das ist halt schon so dieses Ding. Und ich glaube, wenn man älter wird, man muss ja überlegen, es gibt ja viele Ebenen, die aufeinandertreffen. Ne? Wenn man in der Pubertät ist, jeder Mensch hat ja sein Päckchen zu tragen. Wir alle müssen uns selbst finden, Identität und so weiter. Das heißt also, wenn alle Menschen schon diese Herausforderung haben, muss man sich ja überlegen, dann kommt diese Komplexität noch obendrein. Also bei mir zum Beispiel, ich bin halb schwarz, halb weiß. Also ne, ich habe auch irgendwie bei Identität immer das Problem, dass es dieses eine Land auch gar nicht geht, wo ich hinfahren kann, wo die Leute alle genauso aussehen wie ich, sondern das ist ja auch nochmal anders. Ne? Also mein Vater war Nigerianer. Zumindest wenn er nach Nigeria geht, ist er sozusagen, blendet er rein in den Gesamtkontext. Genau.
Passt da irgendwie in Anführungszeichen rein.
Genau. Und wir haben hier in den Geschichten ja viele, die so ein bisschen zwischen den Stühlen auch sind. Nicht immer nur wegen der Hautfarbe, auch ja kulturell einfach. Ne?
In People of Deutschland findet man auch Simons Geschichte. Da schreibt er relativ am Anfang: Als in Bonn geborener Sohn eines Nigerianers und einer Französin habe ich schnell lernen müssen, wie Integration funktioniert. Simon erzählt dann, wie er häufig das Gefühl hatte, mehr leisten zu müssen. Im Sport hat er sich dann sehr wohl gefühlt, er war ein richtig guter Läufer. Aber dieses Gefühl, Leistung bringen zu müssen, immer und immer wieder, das hat sich durch Schule und Studium durchgezogen. Für die Uni hat Simon dann recht viele Praktika absolviert, unter anderem im Ausland. Und dazu schreibt er, nirgendwo wurde ich so selbstverständlich als Deutscher akzeptiert wie im Ausland. Und das hätte eben nicht nur seinen Blick auf sich, sondern eben auch auf Deutschland verändert. Gibt es so eine Kategorie wie, komme ich gerade drauf, weil du das auch von deinem Vater erzählst, gibt es so eine Kategorie wie Heimat? Ist die wichtig?
Ja, Heimat ist super wichtig und ich glaube, ich war auf so einer Reise, um Heimat für mich zu entdecken und vor allen Dingen auch die Rolle Deutschlands da für mich festzumachen. Ne? Also was passiert ist, das habe ich auch eher so retrospektiv analysiert. Also erstmal habe ich mich in den Sport geflüchtet, das war wunderschön, da habe ich super viel Erfolg gehabt, da habe ich Anerkennung bekommen, weil das war ein gutes Kontrastprogramm zu dem, was ich erfahren habe, wenn ich zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln mich irgendwie neben eine ältere Dame setze und sie ihre Tasche zur Seite zieht, weil sie einfach diesen Reflex hat, nicht weil sie ein böser Mensch ist, sondern einfach nur, weil das so einfach so ein Reflex ist und ich bin noch nicht mal sehr angsteinflößelnd, weil dafür fehlt mir ein bisschen auch die Muskulatur und so. Aber da gibt es auch deutlich, da muss man auch sagen, jeder, der dunkler ist noch als ich, hat da noch mehr Erfahrungen dieser Natur so. Und wenn man die ganze Zeit also quasi immer diese, und das können Millisekunden sein, ja, also gefühlt, wo diese Unconscious Bias quasi greifen und man dann aber aufgrund der, dass man halt gut spricht oder dass man positiv und sympathisch rüberkommt, dann diesen Menschen sofort auch konvertiert quasi und das Verhalten dieses Menschen sehr, sehr angenehm wird. Nur diese ständige Konvertierung, die man machen muss, also auch, dass man quasi antizipiert, so werde ich wahrscheinlich gesehen werden, so ist quasi die Ersteinschätzung und dann durch meine proaktive Aktion.
Ist wirklich auch es ist wie eine Bringschuld, die man so dauerhaft spürt, ne?
Genau, es ist die Bringschuld, man fängt also immer im Minusbereich an und wo andere, das ist das Privileg, was man hat, wenn man sozusagen bei Null anfängt und dann kann man seinen Kredit entweder verspielen oder man kann sich was dazu gewinnen. Und genau, und wenn man das ständig hat, war es bei mir halt so, okay, im Sport hatte ich das nicht so sehr, also gehe ich dahin. So, dann war es, als ich dann später im Studium eher Praktika gemacht habe, die für mich immer sehr, sehr wichtig waren. Also ich sage das so, weil ich natürlich gemerkt habe in meinem Umfeld, es gab auch viele privilegierte Menschen, für die war so ein Praktikum irgendwie nicht so ein Riesending. Also da hat der Vater irgendwie 2, 3 Telefonate geführt und dann war es so, oh, ich wollte eigentlich jetzt surfen gehen nach Frankreich und jetzt muss ich aber dieses Praktikum machen, mal gucken, ob ich das zu Ende mache. Ne? So, und bei mir war es eher so, oh mein Gott, ich bin in der Sozialwohnung groß geworden, ich kann jetzt hier bei so einer großen Firma wie Sony Praktikum machen, das war für mich wie Weihnachten. Also weil ich dann natürlich, dieser soziale Aufstieg, mit dem man das verbindet, ne, da ist eine ganz andere intrinsische Motivation. So, und dann macht man diese Praktika in Berlin, München, London, Peking, New York, so jede Semesterferien, weil natürlich mit jedem Praktikum, was man macht, hat man mehr Currency und alles das, was einem fehlt an Kontakte, an Privilegien, hat man sich quasi dann so ein bisschen erarbeitet und dann spürt man das, gerade wenn man dann eben ins Ausland geht, dass 2 Sachen passieren. Einmal, und das ist nicht nur Ausland, man muss immer aufpassen, dass man die Hauptstädte nicht mit den Nationen gleichsetzt, ne? Aber in London, New York, Peking zum Beispiel, ja, meine Hautfarbe einfach relativ gesehen weniger eine Rolle spielt. Also das war das eine, was ich gespürt habe in diesen Metropolen, weil einfach da die Repräsentanz eine höhere ist in dem System, was man, also eben nicht nur auf der Arbeit in einer Werbeagentur, sondern auch der Arzt, der Anwalt, so, die sind alle auch möglicherweise nicht weiß und das gibt einem natürlich das Gefühl, oh, okay, hier kann jeder alles machen. Und das zweite, was passiert ist, dass die Menschen mich extrem als Deutsch verorten und ich plötzlich so, hä? Okay, das ist ja interessant. Ich bin jetzt irgendwie jahrelang groß geworden in einem Umfeld, wo alle die ganze Zeit nur fragen, ja, wo kommst du her? Und ne, wo?
Also eher in Frage stellen, dass du in Anführungszeichen wirklich da reingehörst und jetzt wird es genau andersrum gelesen.
Genau, und jetzt ist das so, ja, nee, klar bist du Deutsch, ja, was denn sonst so? Ne? Ich habe dann gemerkt im Ausland, naja, ich vermisse natürlich viele Dinge von Deutschland. Also, und das können jetzt blöde Klischees sein, aber es fängt bei der Pünktlichkeit an, es hört beim Brot auf, bei der Doppelverglasung, bei der Dichtungsfuge, beim Wasserdruck, bei gewissen Dingen, wo man als Deutscher einfach sagt, ja, also ne, wenn ich in Obi gebe, dann ist das halt so. Dann kriege ich alles. Es gibt auch eine Mietminderung, wenn irgendwie was nicht stimmt. Das Wort Mietminderung, das gibt es, glaube ich, im englischen Sprachgebrauch.
Dafür gibt es kein Wort, es ist nicht übersetzbar.
Es gibt kein Äquivalent dafür.
Kindergarten und Mietminderung sind die beiden Wörter, die nicht übersetzbar sind.
Genau, genau. Und dann merkst du plötzlich, naja, okay, und auch wenn du am 11.11. denkst, ja, ist irgendwie so ein bisschen traurig hier, ne? Eigentlich ist doch jetzt Karneval und was ist hier los? Und du dich dann mit irgendwelchen anderen Expats in so einer Kneipe dann versuchst, den Karneval so ein bisschen nachzuspielen, dann merkst du so, okay, ich bin da groß geworden, ich bin da, das ist doch alles, was ich habe. Ich habe doch nichts anderes als das. Ich habe doch nur Sankt-Martins-Züge, mir Laternen gebastelt und habe Himmel und Erd gegessen und so weiter und so fort. Da kann man ja sagen, was man will. Und dann habe ich quasi meine Art Coming-out, nenne ich das immer, gehabt im Ausland und habe gemerkt, ah ja doch, ich bin ja total deutsch.
Würdest du das, also ist das was du dann auch gesagt hast in dem Moment? Weil Coming Out haben wir so ein bisschen als Idee, ich sag's jetzt mal laut oder so. War das auch so?
Ja, ich habe halt gemerkt, wie ich in Gesprächen mit anderen, wie sich meine Artikulation halt geändert hat. So, weil ich war immer früher super defensiv, zu sagen, so, nee, ich bin nicht deutsch, ich fühle mich nicht deutsch. Also ich habe immer, weil ich natürlich sehr an Wirtschaft interessiert bin, immer in Joint Ventures gesprochen. Ja, also ich bin ein Joint Venture. Also meine Mutter hält irgendwie, keine Ahnung. Mittlerweile würde ich ja sagen, 60% oder fast 70% deutsch und dann irgendwie 20% französisch, weil ich mit meiner Mutter natürlich eine viel stärkere noch Bindung habe, weil mein Vater ist verstorben, da war ich 10 Jahre alt. Ich habe also im Grunde genommen von Nigeria nichts mitbekommen, ich war noch nie da. Ich habe damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wenn Leute einem hinterherrufen, geh doch dahin zurück, wo du herkommst, schwierig, ne? Königswinter kann ich machen, aber ansonsten wird's blöd.
Ist auch nicht so schön. Also nichts gegen Königswinter, aber...
Naja, also das würde ich ja widersprechen. Also das Siebengebirge, diese Rheinschiene da, das ist schon was ich zum Beispiel auch vermisst habe. Aber wahrscheinlich bin ich einfach nur Lokalpatriot. Aber ich bin ja durch die Welt gegangen und viele Praktika gemacht. Wie gesagt, meine berufliche Karriere hat mich nach London, nach Shanghai, jetzt nach Amsterdam gebracht. Und ich habe schon dieses Herz, dieses tolle Gefühl, wenn man über die Konrad-Adenauer-Brücke fährt und die Rheinaue sieht. Und wie gesagt, Petersberg, Drachenfels, diese Sachen für mich. Persönlich ist das Heimat und den Bezug dazu habe ich natürlich erst gefunden, als ich das Ganze verlassen habe.
Das macht dann nochmal was.
Klar, klassisch. Und genau, und dann habe ich aber gemerkt, dieses Joint-Venture-Rechnung hat sich halt verschoben. Mhm. Die Prozentsätze haben sich verschoben. Ich hätte früher gesagt, keine Ahnung, ganz rational 30, 30, 30 und ja, jetzt dominiert schon das Deutsche.
Jetzt habt ihr das Buch tatsächlich 45 Menschen zusammengetragen, die auch ein Abbild liefern. Also einerseits teilen sie viele Erfahrungen und andererseits zeigen sie auch eine Bandbreite auf. Kannst du oder über das Projekt hinweg sagen, wie vielfältig ist denn Deutschland?
Ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr vielfältig ist und viel vielfältiger, als die Leute das glauben. Es gibt ja auch so ein bisschen diese falsche Einschätzung, dass Menschen immer denken, naja, in Deutschland gibt es ja gar nicht so viele Schwarze oder es gibt nicht so viele POCs, weil wir ja irgendwie, und da wird ja auch die Kolonialvergangenheit unterschiedlich interpretiert. Also natürlich ist es nicht zu vergleichen mit Frankreich oder den Niederlanden, aber wir haben auch Kolonialgeschichte. Aber unabhängig davon ist es so, alleine ne, unsere türkischen Mitbürger, das, was früher als Gastarbeiter bezeichnet wurde. Wir sind einfach ein Einbürgerungsland und wenn man sich alleine dieses Buch anschaut, und das ist ja das, was mir gefällt bei People of Deutschland, dass wir werden ja oft homogenisiert. Also es ist so, wenn in der Silvesternacht was passiert, dann sind es halt einfach wieder die Ausländer oder die Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist ja das große Privileg, was sich vielen nicht bewusst sind, weil da kommen ja viele auch mit ihren eigenen Diskriminierungserfahrungen und was sie nicht verstehen ist, naja, wenn irgendjemand was macht als, sag ich mal, deutsch, weiß, gelesener Mensch, dann ist es einfach ein Idiot oder so. Wenn wir etwas machen oder wenn jemand, der uns zugeordnet wird, was macht, dann ist das sofort die gesamte Gruppe. Ne? Und deswegen ist in dem Buch ist es so wichtig, wenn ich mir, und deswegen sind auch die Fotos, glaube ich, so wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was ich, wenn man sich die andere Antirassismus-Literatur, die natürlich unheimlich wichtig auch ist, auch für uns, anschaut, die oftmals halt eben nicht jetzt so Fotografien hat und sehr textbasiert, ne? Und ich glaube, dass man von außen sofort spürt, wow, das sind wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Und die Geschichten, ne, also zum Beispiel ein Hans Sapai, der als Ex-Fußballprofi, ich meine, der hat Sachen erlebt im Stadion, Hass, purer Hass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist jemand, der umjubelt von Fans, ein Profi, und dann kriegt er diesen Hass ein und ist unheimlich einsam in einem Stadion. Wo
ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man das als Mensch in dem Moment aushält, einfach aufgrund der schieren Masse der Aggressivität. Also sich da nicht wegtauchen zu wollen, ja, das ja. zu überleben, finde ich, also emotional zu überleben, finde ich
genau.
also schwer vorstellbar, ehrlich gesagt.
Genau, und dann muss er noch Leistung bringen. Und dann sieht man aber auch natürlich auf dem Bild, dass er natürlich signifikant dunkler ist, als jetzt zum Beispiel ich, aber auch, wir haben ja jemanden wie Echo Fresh oder Dizan Tekal, und deren Geschichten sind natürlich anders und sind unterschiedlich, ne? Weil das einfach, und trotzdem haben die alle was gemeinsam. Ist es sehr schwer für sie, als Individuum ernst genommen zu werden und Respekt zu erhalten. Und deswegen müssen sie quasi overperformen, um ihren Weg zu gehen und sich das ganz hart erkämpfen. Und das ist bei allen eigentlich das Gleiche. Und uns war deswegen auch wichtig bei dem Buch, eben nicht jetzt so eine Opferrolle darzustellen, sondern wirklich, wir haben ja sehr privilegierte Menschen hier zusammengebracht und sehr, das sind ja Leistungsträger unserer Gesellschaft, ne? Also diesen Tekal zum Beispiel, ist Menschenrechtsaktivistin, was sie gerade macht mit Hava Help, mit German Dream, das ist ja unglaublich. Solche Menschen, da kann man sich ja vorstellen, wie es ist, wenn man nicht so gut Deutsch spricht, wenn man nicht so gebildet ist, wenn man nicht das Glück hatte in der Geburtenlotterie, ja, wie viel schlimmer das ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sagt, okay, People of Deutschland, das sind die Geschichten von Menschen, die es eigentlich noch sehr gut haben. Und alle anderen haben es noch viel, viel schlimmer. Ne? Und das ist, glaube ich, weil alle immer denken, ja, aber du hast doch Simon, also was sagst du, du hast einen tollen Job, du hast doch hier einen Status und alles. So nach dem Motto, beschwer dich doch mal nicht, die geht's doch gut. Ne? Nee, aber das tut ja was mit deiner Seele und da ist es egal, wie viel Status und Geld du hast.
Simon, wir haben für jeden Gast immer eine ganz kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Wenn das geht, versuch mal bitte die folgenden Sätze zu vervollständigen, dann kriegen wir von dir noch einen besseren Eindruck. Bei einem Punkt waren wir gerade schon, das erste, da haben wir gerade schon ein bisschen was dran berührt. Der Satz lautet, das Beste an Königswinter ist...
Das Siebengebirge.
Diese Vokabel darf in keinem Marketing-Meeting fehlen.
Impact.
Weil es immer einen Eindruck, einen Effekt irgendwie haben muss.
Genau, es muss immer sich lohnen, es muss sich rentieren, es muss Mehrwert schaffen. Ja, sonst ist das nichts.
Deutschland ist?
Das beste Land der Welt.
Ehrlich?
Sie wissen es nur nicht, das ist das Problem. Deutschland steht sich selbst im Weg. Ich glaube, dass wir unheimlich privilegiert sind, in diesem Land leben zu können. Ich glaube, dass viele Länder in vielen Bereichen sehr viel besser sind, aber es auch einfach viel einfacher haben, weil sie viel kleiner sind. Also es ist immer einfach zu sagen, ja, aber in Dänemark ist das mit der Kinderbetreuung super. Ja, aber Dänemark hat so viele Einwohner wie der Deutsche Fußballbund Mitglieder. Also wir haben 85 Millionen Menschen hier. Das heißt, man muss das alles immer in Kontext sehen. Es ist eine der stärksten Volkswirtschaften in der Welt und wir haben ein Sozialsystem, was fast seinesgleichen sucht auf dem Scale. Wir haben natürlich Probleme mit unserem Bildungssystem, da müssen wir dran arbeiten, aber wir haben auch die Mittel, es zu verändern. Am Ende liegt es an uns, was wir daraus machen. Ich glaube, Deutschland hat natürlich auch eine problematische Vergangenheit, aber nochmal, es ist ja auch eine Comeback-Story. Also ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist ein Turnaround, ja, das muss man so sehen. Und ich finde, jetzt wo ich irgendwie in der Welt war und in China gelebt habe und im europäischen Ausland und in London, das ist ja das, was mir so viel Schmerz bereitet und warum für mich People of Deutschland so wichtig. Deswegen haben wir es ja People of Deutschland genannt, weil wir alle super stolz sind, Deutsche zu sein. Das klingt jetzt wieder blöd, das Wort stolz ist ja auch immer falsch irgendwie konnotiert. Was wir damit meinen, ist, wir sind glücklich und dankbar, das sagen wir aus einer Demut heraus. Ich meine, Menschen flüchten hierhin, weil sie sagen, okay, ich spreche da die Sprache nicht und es mag schwierig werden, aber ich kann hier eine neue Existenz aufbauen. Und ich glaube, früher gab es diese Idealisierung von Amerika, der amerikanische Traum. So. Und ich glaube, wir haben mittlerweile alle irgendwie verstanden, so, ja, puh, schwierig irgendwie. Und ich finde, dass wir, und deswegen finde ich die Organisation, die diesen Tekal gegründet hat, mit denen wir auch zusammenarbeiten, German Dream, so toll. Weil dieses Wort German Dream für mich verbindet das, was am amerikanischen Traum so toll ist.
Also Dinge sind möglich, ich kann was erreichen.
Genau, Optimismus mit der deutschen Komponente, die am Ende dann wieder, ja, vielleicht ein Stück weit bodenständiger ist, vielleicht ein Stück weit einen anderen Wertekosmos hat und nicht so hardcore kapitalistisch daherkommt, sondern vielleicht sagt, okay, wir haben eine soziale Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Wir haben ein Grundgesetz, was anfängt mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Ding ist, wir haben doch alle Zutaten, um was Tolles zu machen. Ich meine, Menschen und Nationen sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube, als Mensch, wenn man sich selbst nicht liebt, wird es schwierig, andere Menschen ins Herz zu schließen. Und ich glaube, bei Deutschland ist es so, Deutschland muss selbstbewusster werden, um wärmer zu werden, um menschlicher zu werden, um andere mehr geben zu können.
Ohne in Arroganz zu kippen, sozusagen. Ne?
Ohne in Arroganz zu kippen, genau. Aber das ist ja das, Menschen, die wirklich selbstbewusst sind, wenn man die Definition, also die sind nicht arrogant. Ne? Also dass Menschen, die arrogant sind, sind nicht selbstbewusst. Und das ist eben das, was mir an Deutschland gefällt, weil wir haben immer diesen, ja, immer noch so ein Reality-Check, so wir bleiben auf dem Boden. Und aber ja, wir brauchen Selbstbewusstsein und ich glaube, dass eben das neue Deutschland, wenn ich das so nennen darf, also mit den Generationen an Migration, jetzt haben wir noch zusätzlich die Diversität, die wir brauchen. Ja, das heißt, anstatt das als Gefahr zu sehen, ist es genau das, was Deutschland vielleicht gefehlt hat. Vielleicht eine sehr nach innen gekehrte Sicht. Und dadurch, dass die Sprache auch irgendwie nicht unbedingt attraktiv ist, dann für Arbeitskräfte zu kommen, weil Kanada, Irland, was auch immer, da ist immer, wie es mit Englisch da rein und da ist gut. Und das ist schon eine Hürde. Und dadurch ist es natürlich toll, wenn wir von innen heraus jetzt einfach Menschen haben, die mehrsprachig aufwachsen, die andere Perspektiven haben, die eine andere Empathie mitbringen. Und ja, die dem ganzen System ja so viel geben. Und das war ja das Wichtige auch bei People of Deutschland, wenn man sich anguckt, das sind Schauspieler, das sind Journalisten, das sind Menschenrechtsaktivisten, das sind Künstler. Wir haben Patrick Mushatzi-Kareba dabei, der hat die Verantwortung für Sony Music in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Wie schaffen wir es dann, diese Vielfalt für Deutschland zu nutzen?
Wie kriegen wir das hin? Also ich glaube, Antirassismus ist ein wichtiges Element. Und wichtig auf dieser Journey ist, auch erstmal diese Schärfe rauszunehmen. Und das, was ich im Dialog mit Menschen immer merke, ist...
Geht das für dich? Also wir kommen gleich auf den Gedanken zurück, aber geht das gut für dich? Also man glaubt dir das ja auch, wenn du das so sagst, auch wie du jetzt sprichst, aber... Also ist das gut leistbar? Also ich finde das bewundernswert auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es schwer vorstellbar mit vielen biografischen Erfahrungen, die man gemacht hat.
Naja, wir sind ja alle nicht unfehlbar. Das Ding ist ja, wir müssen raus aus dieser, da auf der Seite sind alle, die richtig sind und auf der anderen Seite sind alle, die falsch sind. Wir müssen raus aus dieser Polarisierung. Ich fange ja, wenn ich zum Beispiel als Wertebotschafter für German Dream in Schulen gehe und wir über Rassismus sprechen, dann fange ich erstmal damit an zu sagen, ich selbst verhalte mich ja auch manchmal rassistisch. Also das heißt, diese Etablierung, dass man nicht Rassist sein muss, als überzeugter Ideologe sozusagen rassistisch, um sich rassistisch zu verhalten, das ist doch eine Unterscheidung, die bringt uns doch schon mal ganz weiter. Dann können wir nämlich alle im Raum sagen, okay, wir sind alle rassistisch, inklusive mir. Als ich damals nach Shanghai gegangen bin, hatte ich unheimlich viele unconscious oder conscious bias gegenüber Chinesen, was weil ich überhaupt keinen Sinn macht. Das sind 1,4 Milliarden Menschen, als würde ich jetzt irgendwie mir ein Urteil darüber erlauben können, nur weil ich ein paar Chinesen Also, und by the way, das ist mir unheimlich wichtig, das auch zu sagen, weil Intersektionalität ist auch ein großer Schlüssel zum Erfolg, wie wir es schaffen, das Potenzial von Deutschland zu unlocken. Dieses Prinzip, was ich gerade beschreibe, bezieht sich hier auf die alle Ismen oder alle Phobien. Das heißt also, ich bin als Mann jetzt kein überzeugter Sexist, natürlich nicht. Aber ich werde mich manchmal sexistisch verhalten. Das heißt also, diese Reflexion zu sagen, da muss ich mich bilden, da fängt alles an. So, erstmal nicht in die Defensive zu gehen. Das größte Problem ist ja, wenn das Wort Rassismus fällt, sofort gehen die Alarmglocken, Alarmstufe rot, alle sind so, habe ich nichts mit am Hut, geh mir weg. Und bei People of Deutschland haben wir auch dadurch, dass wir so schöne Bilder von Sammy Hart übrigens gemacht haben und da so viele Persönlichkeiten, die man aus einem anderen Kontext kennt, erstmal so die Schärfe schon rausgenommen, weil erstmal ist das ja ein Buch, da ist Nikita Thompson, wow, beeindruckende Frau, das will ich doch mal näher gucken, worum geht's denn da? Oh, Geschichten. So, wir erzählen kleine Geschichten, das sind vielleicht 5 bis 6 Seiten und wenn man die erste Geschichte von Mola gelesen hat und dann sagt, puh, jetzt brauche ich mal eine Pause, dann ist das völlig in Ordnung. Man kann das Buch auch innerhalb eines Jahres lesen, man muss es nicht viel lesen, das in einem Wochenende, habe ich mir sagen lassen. Also das Wichtigste ist erstmal, sich weiterzubilden und zuzuhören und eben nicht, weil wir leben ja alle in unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit und nicht in der Realität. Und wenn man sich das eingesteht, dann heißt es, okay, ich kann mir das zwar alles schwer vorstellen, aber ich höre mir das mal an. Und wie gesagt, das gilt bei der LGBTQ-Szene genauso wie es im Kontext von Ageism oder vor allen Dingen bei Behinderten ist es ja so, oder bei Menschen mit Behinderung, so ist das, glaube ich, richtiger.
Ja, ich glaube, es gibt beide Selbstbezeichnungen tatsächlich. Man müsste auch da wieder fragen, wie ist die Selbstbezeichnung? Ich glaube, es gibt mal so in den Selbstbezeichnungen.
Gut, ich wollte auf jeden Fall keinen Fehler machen, aber... ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil da fehlt ja komplett die Sichtbarkeit. So, aber deswegen ist im Grunde genommen People of Deutschland ist quasi ein Framework, das könnte man jetzt auf alle anderen Sachen auch...
Ich spüre deine Franchise-Idee, Simon.
Genau, das ist skalierbar auf jeden Fall. Aber das Prinzip ist wirklich Schärfe rausnehmen, Empathie, Respekt, zuhören und nicht denken, weil... Nur weil ich es nicht erlebe, ist es nicht reell. Nur weil es für mich keinen Sinn macht. Und wichtig ist auch, das sagt diesen Tekal auch immer, die positive Macht der Begegnung. Deswegen machen ja diese Organisationen eigentlich nichts anderes, als Menschen zusammenzubringen. Weil die Sache ist die, wenn mein Nachbar, neben dem ich lebe, der vielleicht schon 20 Jahre neben mir lebt, mal einen Abend zu mir kommt und wir zusammen essen und was machen, dann habe ich eine ganz andere Sicht auf diese Person. Und ich glaube, dass Deutschland schon auch aufgrund des Wohlstands, aufgrund der Privilegiertheit, die man hat, eben, weil es ist ja interessant, ne? Es ist ja negativ korreliert. Also je mehr Geld ich habe, je mehr Einfluss, desto einsamer werde ich ja eigentlich. Also je größer wird der Zaun, je höher die Mauern, das Einfamilienhaus und so weiter. Und dann leben Menschen sehr gerne auch nebeneinander. Und wenn dann nicht jetzt irgendwie Rohrbruch ist oder irgendwas, wo man dann, ist ja oft so in Deutschland, man hat mit den Leuten nichts zu tun, dann passiert was. Und dann ist, ach, wir haben uns hier 2 Stunden unterhalten, das ist ja ganz nett. So. Und dieses Buch bringt quasi dieses Aufeinandertreffen in eine Storytelling-Medium und ich glaube, das ist vielleicht der Anfang, weil ich sag mal so, wenn jemand auch Angst hat ein bisschen, dass es emotional wird, dass man sich unwohl fühlt, dieses Buch kann man alleine für sich nach seinem eigenen Ermessen lesen und dann vielleicht sagen, okay, und jetzt gehe ich mal auf diesen Nachbar zu, den ich seit 20 Jahren kenne und eigentlich über ein Hallo, wenn überhaupt, nicht hinausgekommen bin und man unterhält sich mal, ne, und so weiter und so fort im Kleinen. Und natürlich geht es nicht nur um so kleine Anekdoten, sondern wir haben natürlich auch eine größere Perspektive als Gesellschaft und auch für Unternehmen. Das geht natürlich rein in das Thema Diversity, Equity and Inclusion. Wie gestalten wir Bewerbungsprozesse, wie, ne, und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine viel größere Aufgabe, die wir haben, ja.
Simon Usifo hat das Buch mit herausgegeben und mitgeschrieben. People of Deutschland, 45 Geschichten sind da insgesamt drin. Und danke, dass wir dir heute zuhören durften und dir begegnen durften. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Ich darf danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, was Reile und ich machen, dann lasst uns gerne mindestens 5 Sterne da. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.